höhere Verteidigungsausgaben.
Deutschland hat sich wie alle anderen Staaten auf der NATO-Konferenz in Wales verpflichtet, binnen 10 Jahren das 2%-Ziel zu erreichen.
Auch die SPD habe sich zum 2%-Ziel der NATO bekannt.
Die Ausgaben für das Militär anzukurbeln.
Dass das, was die Bundeswehr abgegeben hat an Material, an die Ukraine, dass das nicht umgehend nachbestellt worden ist. Das war wirklich fatal.
Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Verteidigungshaushalt ist objektiv zu niedrig. Und angesichts der Katastrophe, die in der Ukraine passiert, angesichts der Aggression Russlands, muss dieser Etat sukzessive steigen.
Man stehe fest hinter dem Plan, dass die NATO-Staaten ihre Wehrbudgets bis 2024 auf 2% der Wirtschaftskraft steigern.
Soziales rauf, Rüstung runter. Das fordert Verdi München in einer Kampagne. Doch ist das so einfach? Hallo und herzlich willkommen bei Radio Lora München zu einer Sendung über Auf- und Abrüstung, die Rolle des Sozialstaats und der Gewerkschaften. Wir haben es im Auftakt schon gehört, Deutschland soll kriegstüchtig werden, sagte Bundesverteidigungsminister Pistorius. Schon 2014 steht Deutschland als NATO-Mitglied in der Kritik, nicht genug in sein Heer zu investieren. Es gilt als kaputtgespart. Dabei
müsse Berlin aus der zweiten Reihe führen. Alle warten auf Deutschland. Alle warten darauf, dass die Führungsrolle ausgefüllt wird. Das ist so eine zentrale Position dieser Regierung und ich hoffe, dass es mir gelingt, dieses Motto ein wenig einzuordnen oder zu kritisieren.
Das hat sich Wolfgang Feigelhuber auf die Fahne geschrieben. Wir hörten ihn soeben auf einer Veranstaltung von Verdi München zur Kampagne Soziales rauf, Rüstung runter. Feigelhuber ist Schriftsteller, Verleger und Mitarbeiter in der Bildungsarbeit bei Verdi. Am 22. Juni fand Feigelhubers Vortrag im Eine Welthaus in München statt. Er hatte dabei vor allem Fragen im Blick wie: Ist die Hochrüstung alternativlos? Welchen Bereichen werden damit notwendige Mittel entzogen? Welche Lösungen und Perspektiven gibt es? Und einige mehr. Falls ihr euch für diesen Themenkomplex interessiert und die Kampagne unterstützen wollt, solltet ihr auf jeden Fall schon mal die Homepage von Verdi München besuchen. www.muenchen.verdi.de. Ich wiederhole, www.muenchen.verdi.de. Wir werden gleich im Anschluss Wolfgang Feigelhuber zu dem Thema zuhören und uns mal ein paar Fakten zum Bundeshaushalt und zur Bundeswehr genauer anschauen. Bleibt dran!
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Was mache ich jetzt? Ich reiße das Thema Rüstung und Soziales als erstes Mal vollständig auseinander.
Was Feigelhuber damit meint, Soziales rauf, Rüstung runter, dafür muss man die einzelnen Themen erst einmal besser verstehen. Dann kann man schauen, wie ihre Zusammenhänge sind. Er beginnt mit dem Thema Rüstung.
Rüstung, Aufrüstung, was hat es damit auf sich? Da ist natürlich nötig, ein paar Takte zu verlieren über den Frieden. Weil der Frieden hat ja bekanntermaßen einen außerordentlich guten Ruf. Der ist auch berechtigt, wenn man ihn im Unterschied zum Krieg und Kriegsgräulen betrachtet. Er ist aber dann schon nicht mehr so berechtigt, wenn man sich klar macht, dass im Frieden Kriege vorbereitet werden, dass im Frieden aufgerüstet wird, dass im Frieden gerüstet wird, dass im Frieden Leute, sagen wir mal, kriegstauglich gemacht werden sollen. Dann ist die Frage natürlich klar auf dem Tisch, was ist mit dem Frieden los, in dem ständig Kriege vorbereitet werden, in dem ständig gerüstet wird. Und da würde ich mal folgende These aufstellen. Man muss, wenn man über Kriege und Ähnliches redet, muss man über den Frieden reden und fragen, woran das liegt, dass das im Frieden passiert. Ohne Krisekritik kommt man dem Krieg nämlich meines Erachtens nicht auf die Spur. Was ist der Inhalt des Friedens, der dann auch immer wieder kriegsträchtig wird? Der Inhalt des Friedens ist zunächst mal die Konkurrenz der Nationen um die Reichtümer der Welt. Das ist ein zentraler Inhalt des Friedens. Ein zweiter Inhalt ist, dass die einzelnen Nationen bei dem Versuch, ihre Interessen zu vertreten, an die Interessen anderer Nationen stoßen, dass ihre Wohlstandsabsichten ihre Begrenzungen finden an anderen Nationen, an deren Existenz, also all das, was ihr kennt unter Zugriff auf fremde Märkte, Ressourcen und Menschen, und dass die Interessen der einzelnen Nationalstaaten über den eigenen Herrschaftsbereich hinausreichen. Da ist dann die Rede von unseren vitalen Interessen oder der Typ, der das mal mit dem Hindukusch gesagt hat. Wir haben jetzt kein Seminar, darum kann ich die These nur kurz formulieren. Der kriegsträchtige Inhalt beruht im Kern darauf, auf einer Produktionsweise, die auf ständige Expansion ausgelegt ist, die auf ständiges Wachstum ausgelegt ist und die deswegen der Tendenz nach immer seit ihrem Bestehen über die Grenzen des jeweiligen Nationalstaats hinausweist. Man sieht das an einem Exportland wie Deutschland. Und Erfolg in der Konkurrenz wird zu nationalen Interesse gemacht, wird als nationales Interesse definiert. Das merkt ihr daran, wenn von wir die Rede ist. Wir oder unsere Interessen in Mali, unsere Interessen da und dort, unsere Interessen. Da wird ein nationales Wir aufgerufen. Und um die Leute natürlich auch auf die Position zu bringen. Was heißt nun Konkurrenz konkret? Eine zentrale Frage der internationalen Konkurrenz ist, was kann das jeweilige Land aus seinen eigenen Lohnabhängigen herauswirtschaften? Was an gesellschaftlichem Reichtum ist möglich mit den Leuten, die man als in der Mehrheit Lohnabhängige vorfindet? Das Zweite ist natürlich der Kampf um Einflusszonen, die Frage, wer kann sich wo auf der Welt was rausnehmen und wer nicht. Das ist natürlich in dem Zusammenhang die Erschließung fremder Reichtumsquellen. Das ist natürlich die Konkurrenz um die verschiedenen nationalen Produktivitäten. In der internationalen wirtschaftlichen Konkurrenz. Das ist natürlich das Verhältnis der Währungen zueinander, also die Frage, inwieweit das Geld einer Nation auch außerhalb der eigenen Grenzen Zahlungsfähigkeit besitzt, weil mit dem Wert des Nationalgeldes natürlich der Zugriff auf fremden Reichtum einfacher wird. Von den Opfern dieser Konkurrenz, das ist heute nicht das Thema im globalen Süden oder anderswo, will ich jetzt hier an der Stelle nicht reden. Ich mache jetzt einen Schritt weiter in Richtung Rüstung. Das Verhältnis zwischen den Staaten stellt sich also da zunächst mal als der diplomatische Verkehr. Der diplomatische Verkehr über gegenseitige oder einseitige Benutzung. Das ist die Frage der harten Standortpolitik. Also das, was ich meinte mit aus den Beschäftigten herauswirtschaften. Das ist all das, was mit Freihandel und Abkommen zu tun hat. Also alles, wo sich Länder verständigen, Freihandelsabkommen abzuschließen. Das euch wahrscheinlich am bekanntesten, das ja nicht vollzogen wurde. Das TTIP hat ja die Gewerkschaften auch zeitlang beschäftigt. Aber dazu kommen andere Freihandelsabkommen mit afrikanischen Ländern etc. Seitens der EU. Und es sind ständig solche Dinge am Laufen. Und dazu gehört natürlich Rüstung. Dazu gehört natürlich gehören natürlich Militärbündnisse, die die Nationen da oder die Regierungen, die die Nationen repräsentieren, miteinander eingehen, um aus einem Zusammenschluss gemeinsame Interessen nach Möglichkeit rauszudefinieren. Und dazu gehört neben der Rüstung natürlich auch das, was man unter Waffenhandel versteht, unter weltweiten Waffenhandel. Im Frieden rüsten sich alle Nationen für den Verteidigungsfall, der von jeder Nation für sich immer als berechtigt anerkannt wird. Und die Frage Krieg oder Frieden und die Frage Rüstung entspringt im Kern der Konkurrenz der Nationen. Das wäre mal meine Ausgangsthese. Und das ist ja auch immer eine Konkurrenz um die überlegene Gewalt. Um die Frage, was kann man auf dieser Ebene ins Feld führen. Ihr könnt euch noch erinnern, dass es mal einen Bundespräsidenten gab, der die Unvorsichtigkeit besessen hat, im Flugzeug dem Deutschlandradio ein Interview zu geben, der dann zurückgetreten ist, weil er die Kritik beleidigt war. Und dieser Horst Köhler hat damals sehr klar erklärt, was unsere Interessen weltweit sind, dass unsere Interessen auch den Tod von Menschen legitimieren, Zivilisten oder nicht, nicht nur bei Soldaten, möglicherweise auch durch Unfall. Man muss auch um diesen Preis am Ende seine Interessen wahren. Er wurde dann hart kritisiert, obwohl er einfach eine klare Wahrheit ausgesprochen hat, worum's dabei geht, wenn Nationen miteinander in Konkurrenz sind. Schaut einfach mal genau drauf. Die Begründungen zielen immer auf gegenüber der eigenen Bevölkerung, zielen immer auf nationale Souveränität. Entweder auf den Erhalt derselben, auf die Ausdehnung der nationalen Souveränität oder deren Wiederherstellung. Und diese wird sehr rigide mit den Interessen der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in eins gesetzt, und zwar abstrakt. Läuft immer mit einer Fingierung von Gemeinsamkeiten, ist so eine Übereinstimmung von ganz normalen bürgerlichen Demokraten mit Rechten, nämlich das Fingieren von Gemeinsamkeiten innerhalb der Gesellschaft. Die Rechten nennen es Volksgemeinschaft, andere nennen es anders. Aber letztendlich ist die Fingierung von Gemeinsamkeiten immer die ideologische Grundlage dafür, dass auseinandergerissen wird ein gutes Leben der Leute mit der nationalen Souveränität. Und die meisten Menschen machen sich das bedauerlicherweise auch zu eigen. Das ist ein Problem, das wir natürlich haben als kritische Menschen. Und insgesamt bedeutet das natürlich, wird Opferbereitschaft eingefordert im Frieden und es wird logischerweise Opferbereitschaft eingefordert im Krieg. Opferbereitschaft im Frieden heißt natürlich alles, was mit Standortpolitik zu tun hat, alles, was mit Lohnentwicklung zu tun hat, alles, was mit Sozialpolitik zu tun hat. Man muss die Ökonomie der Nation voranbringen. Das Opfer muss für jeden Bürger klar sein und die eigene Lage entsprechend herrichten. Am besten und am beeindruckendsten hat diesen Punkt zum Ausdruck gebracht Macron, kurz nachdem er gewählt war. Da hat er seinen Lohnabhängigen mitgeteilt, wer der größte Feind Frankreichs ist. Und er hat seine Lohnabhängigen erklärt, der größte Feind Frankreichs ist, das sich gehen lassen. Ihr lasst euch gehen. Und indem ihr euch gehen lasst, ihr Eisenbahner mit euren Renten, ihr Leute, die ihr euch eure Freiheit, euch eure Arbeitskraft zu verkaufen, von Tarifverträgen versauen und verderben lasst, die ihr auf Arbeitszeiteinschränkungen Wert legt, ihr lasst euch alle gehen. Und das steht dem der Grand Nation im Weg. Er hat es im Grunde genau gut auf den Punkt gebracht, wofür Lohnabhängige da sind, aus ihnen das herauswirtschaften, was in dem Fall für die Grand Nation wichtig ist und die Nation voranbringt. Natürlich gehören zu Opfern auch im Zweifelsfall Opfer im Krieg. Und das ist die Basis im Grunde, diese Opferbereitschaft, die eingefordert wird im Frieden und im Krieg, ist natürlich die Basis für alles, was wir mit Krieg und Sozialem in Verbindung bringen.
Wolfgang Feigelhuber stellt auf dieser Veranstaltung von Verdi München einige Zusammenhänge her, die nicht selbstverständlich, aber doch einleuchtend sind. Wie etwa der Zusammenhang von Krieg und Frieden. Landläufig besteht die Neigung, Frieden als die Abwesenheit von Krieg zu begreifen. So etwa seit der Gründung der Europäischen Union. Seit ihrem Bestehen hat es zwischen den EU-Mitgliedstaaten keine Kriege gegeben. 2012 hat die Europäische Union als großes Friedensprojekt sogar den Friedensnobelpreis erhalten. Doch Rüstungsinvestitionen wurden deshalb in keinem Land einfach so gestoppt. Das Konzept der Nationalstaaten gepaart mit einer expansiven Wirtschaft macht es geradezu notwendig, während des Friedens aufzurüsten. Denn die Interessen eines Nationalstaates reichen immer über seine Grenzen hinaus. Das nationale Wir wird beschworen. Ein nationales Wir, das die Lohnabhängigen unbedingt einbezieht und ansprechen soll.
Ich will deshalb einfach nochmal eins herausarbeiten. Was hat das eigentlich abhängig, das ist eine Gewerkschaftsveranstaltung hier, Verdi Jugend, wenn man hier sieht, was hat das alles eigentlich mit lohnabhängigen Interessen zu tun? Es hat damit insofern mit lohnabhängigen Interessen was zu tun, als in allen Nationalstaaten die Lohnabhängigen für die Interessen der Nation in Anspruch genommen werden, für die Reichtumsproduktion, auch für die Bescheidenheit, für die Zurückhaltung. Und die Basis bei den meisten Leuten ist die abstrakte Identifikation mit der eigenen Nation. Die meisten Leute machen diese Abstraktionsleistung mit und setzen die eigenen Interessen mit den nationalen Interessen und damit mit den Interessen von Kapital und Staat in eins. Und sagen, das ist auch mein Interesse. Das hat Konsequenzen im Frieden und es hätte dann auch Konsequenzen unter Kriegsbedingungen. Stellt euch einfach mal die völlig verblödete Frage, warum eigentlich niemand, der Krieg führt, keine Nation, die Krieg führt oder in einem Krieg ist, gegenüber seiner Bevölkerung erklärt, der Krieg wird geführt, damit eure Löhne höher sind. Oder der Krieg wird geführt, dass ihr ein besseres Gesundheitswesen habt. Oder der Krieg wird geführt, dass eure Kinder bessere Bildung besitzen oder dass ihr bessere Wohnungen und mehr Wohnungen habt. Das wird nie begründet damit, dass das Wohlergehen der Leute damit gesichert werden soll oder verbessert werden soll. Es wird immer begründet mit einer ziemlich abstrakten Identifikation mit der eigenen Nation, die man sich zu eigen machen soll. Das halte ich für falsch und dafür sollte man als kritischer Mensch argumentieren, das nicht zu machen. Aus all dem ergibt sich aus Sicht der Staaten und ihrer Führungen die Notwendigkeit zu rüsten. Die Notwendigkeit, sich Militärgerät anzuschaffen und alles, was dazugehört. Also da ist der ökonomische Zusammenhang ist im Grunde der, dass sich die Staaten in der kapitalistischen Geschäftswelt Dinge bestellen, weil produzieren ist Sache privater Unternehmer bekanntermaßen in der Produktionsweise, bei der Geschäftswelt bestimmt einen bestimmten Typus von Waren bestellt, also alles, was mit Rüstung zu tun hat. Das Geld dafür erhält er. Und damit sind wir auch bei dem Punkt Haushaltspolitik, erhält er durch Abzüge vom gesellschaftlichen Reichtum, indem er einen bestimmten gesellschaftlichen Reichtum, einen bestimmten Teil für sich in Anspruch nimmt, das einzieht per Zwangsgesetz und darauf beruht im Grunde staatliches Handeln nach innen und außen. Große Unkosten für alles, was mit der Armee zu tun hat, werden geleistet, da wird auch nicht geknapst und geknausert, im Unterschied zu anderen Bereichen, wo geknapst und geknausert wird, so wird die Rüstungsproduktion über die Politik, über den Staat, über die Regierungen zu einer Branche, zu einer Volkswirtschaft, zu einem volkswirtschaftlichen Bestandteil des ganzen ökonomischen Getriebes, zu einer Abteilung der nationalen Gewinnproduktion. Der Staat ist zunächst mal der einzige Auftraggeber. Kein Mensch baut 100 Panzer und fährt morgens damit auf den Marienplatz und lässt einen schreien, Panzer zu verkaufen. Und einer kauft dann Panzer und mit 99 Panzer fährt, geht er dann abends wieder nach Hause. Sondern was bestellt wird, wird bezahlt. Was bestellt wird, wird abgenommen. Die Nachfrage des Staates definiert also sozusagen die Bedingungen des Rüstungsgeschäfts. Und dabei kommt es darauf an, dass erstens diese Waren vom Gebrauchswert her nützlich sind für das, was Staaten vorhaben. Vom Panzer bis zur Soldatenunterhose. Zum Zweiten bestimmt der Staat mit seiner Nachfrage den Umfang der Produktion, der Produktionskapazitäten. Und zum Dritten ist es wichtig, aus Souveränitätsgründen diese Produktion auch in den eigenen Grenzen zu haben. Das heißt, das Rüstungskapital hat eine Sonderstellung. Das Rüstungskapital muss sich zunächst mal nicht mit einer Konkurrenz streiten. Was bestellt wird, wird bezahlt. Das Rüstungskapital hat den Umfang der Produkte festgestellt. Aktuell Rheinmetall 8,5 Milliarden für Artilleriemunition. Das wird bestellt, das wird produziert, das wird bezahlt. Da gibt es keine kapitalistische Konkurrenz, sondern das ist ein klarer Deal zwischen Staat und Rheinmetall. Es gibt also sozusagen eine Sicherheit des Gewinns. Es gibt sozusagen hoheitlicherweise ein Recht auf Gewinn. Der Kapitalvorschuss ist sozusagen ein staatlich und politisch definiertes Gewinnmittel. Da gibt es auch keinen ökonomischen Prozess der Preisfindung etc. Allerdings erfährt das Ganze eine Ausdehnung und er merkt schon, worauf ich hinaus will, wenn es um Rüstungsexporte geht. Bei Rüstungsexporten geht es dann um zwei Dinge, nämlich dass politisch entschieden wird, an wen geliefert wird, wer steht da zu meiner Nation, in welchem Verhältnis, wem liefere ich bestimmte Waffensysteme und wem nicht. Da wird sozusagen die Ertragskraft und Größe des eigenen Rüstungskapitals vergrößert, indem fremde Nachfrage für ein eigenes Kapital angezogen wird und den nationalen Reichtum vergrößert. Also es wird fremder Reichtum im Grunde ins Land geholt, macht manche Nationen ärmer, manche reicher. Um das abzuschließen, Rüstung ist zunächst mal durch und durch politisches Produkt. Und Rüstungsexport wird zu einem profitablen Geschäftszweig überhaupt nur durch die Protektion, durch die Politik, weil der Bundessicherheitsrat letztendlich darüber entscheidet, welche Waffen in welche Ländern exportiert werden dürfen und welche nicht. Und das sind die zentralen Kalkulationen. Und deswegen halten die Staaten auch sehr die Hand drauf, an wen Waffen geliefert werden.
Es muss also getrickst werden. Die Interessen der Lohnabhängigen sind nämlich ganz und gar nicht selbstverständlich identisch mit nationalen Interessen. Eine Analyse, die Erich Maria Remarque in seinem Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« schon verarbeitet hat.
Ein Berg in Deutschland kann doch einen Berg in Frankreich nicht beleidigen.
Die Figuren Tjaden und Krop, beide an der Front, haben ein Gespräch über den Sinn des Krieges. Krop behauptet, die Ursache für Krieg sei meist, dass ein Land ein anderes beleidige. Tjaden widerspricht. Ein Land könne ein anderes nicht beleidigen, Krop präzisiert. Nicht das Land selbst, sondern ein Volk beleidige ein anderes Volk. Tjaden ist weiterhin nicht überzeugt, denn er fühlt sich gar nicht beleidigt. Warum er deshalb an der Front kämpfen müsse, sei ihm unklar. Tjaden hat das beschworene nationale Wir nicht übernommen. Am Ende kommt die Truppe zu dem Schluss, dass sie den Krieg nicht gewollt hat. Die anderen behaupten dasselbe und trotzdem ist die halbe Welt feste dabei. Allerdings nicht nur die halbe Welt. Laut Feigelhuber befinden wir uns seit Jahren in einer globalen Aufrüstungsspirale. Im Jahr 2022 wurden weltweit über 2 Billionen US-Dollar für Rüstung ausgegeben. Das sind über 2% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Deutschland steigert seine Rüstungsausgaben seit 2006 kontinuierlich. Und rechnet man die 100 Milliarden Sondervermögen mit ein, die veranschlagt wurden, wäre sogar das 2%-Ziel erreicht.
US-Präsident Trump setzte die NATO-Partner damals unter Druck, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. In Berlin sorgte dies für Streit bei den Sondierungen 2019. Doch wie kam es zu dieser Vorgabe und wie verbindlich ist sie? Die 2%-Vorgabe wurde nicht von Trump, sondern von den NATO-Staaten gemeinsam festgelegt, lange bevor Trump im Amt war. Ursprünglich entstand das Ziel beim NATO-Gipfel 2002 in Prag, als die baltischen Staaten und andere Länder eingeladen wurden, der Allianz beizutreten. Deutschland sollte im Verhältnis zu 2019 seine Verteidigungsausgaben bis 2024 verdoppeln, um das Ziel zu erreichen. Experten betonen jedoch, dass es sich nur um einen Richtwert handelt und rechtlich nicht verbindlich sei.
Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland begann lange vor dem Ukraine-Krieg, lange vor dem Ausrufen der Zeitenwende. Es ist eine falsche Behauptung, die Bundeswehr sei schlecht ausgerüstet, weil sie zu wenig Geld bekommen hätte. Die Bundeswehr ist systematisch über die ganzen Jahre mit Geld versorgt worden.
Feigelhuber widerspricht damit an diesem Abend eindeutig der These, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden wäre. Das mag überraschen. Denn diese These ist überaus häufig vertreten. So häufig, dass Greenpeace letztes Jahr eine Studie darüber in Auftrag gegeben hat. Die Studie hat die Militärausgaben zwischen Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich verglichen. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus.
Die Bundesrepublik ist entgegen aller Behauptungen nicht verteidigungsunfähig. Im Vergleich werden Frankreichs und Großbritanniens Einsatzkräfte einsatzbereiter und kampffähiger eingeschätzt. Hinsichtlich Bewaffnung, Personalstärke, Mittelaufwand und Einsatzbereitschaft unterhält Deutschland jedoch vergleichbare Streitkräfte. Die Hauptwaffensysteme der Bundeswehr sind insgesamt sogar deutlich moderner als die der beiden NATO-Partner. Vor diesem Hintergrund muss man festhalten, die Bundeswehr wurde weder kaputt gespart, noch ist Deutschland unfähig, einen Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten.
Greenpeace hält fest, Zitat.
Der Alarmismus in der öffentlichen Debatte über den Zustand der Bundeswehr sollte vor diesem Hintergrund dringend einer nüchternen und öffentlichen Debatte darüber weichen, wie deutsche Landes- und Bündnisverteidigung aussehen soll und welche finanziellen Mittel es dafür dann tatsächlich braucht.
Zitat Ende. Wir haben also ein funktionierendes Militär, zumindest im Vergleich zu den Nachbarn.
Soziales rauf, Rüstung runter, das fordert Verdi München. Wir hören heute dem Referenten Wolfgang Feigelhuber zu, der im Juni auf einer Veranstaltung von Verdi München über das Thema gesprochen hat. Bisher haben wir von ihm erfahren, wie Frieden und Krieg zusammenhängen. Befindet man sich nämlich in einem Konkurrenzverhältnis zwischen Nationalstaaten, und das tun wir als Deutschland und Europa, so ist Frieden die Zeit der Aufrüstung. Außerdem haben wir einen genauen Blick auf einige gängige Thesen über eine angeblich kaputtgesparte Bundeswehr geworfen. Wir mussten feststellen, dass die Faktenlage eine andere ist. Doch weiterhin wird der Haushalt für die Bundeswehr steigen. Woher kommt also das Geld? Im Prinzip ist es einfach. Hält die Regierung an der Schuldenbremse fest und erhöht nicht die Steuern, dann muss woanders gekürzt werden.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband schreibt, die Pläne zwingen zu massiven Einschnitten bei sozialen Angeboten, von freiwilligen Diensten über psychosoziale Versorgung Geflüchteter bis hin zur Unterstützung Arbeitssuchender. Und man hat im Haushalt 24 ja schon Sparmaßnahmen getroffen im Sozialbereich. Ihr könnt es alle im neuen Memorandum auch zahlenmäßig nachlesen. Im Bereich Arbeit und Soziales minus 4 Milliarden. Ich will jetzt den Inhalt dieser Geschichten nicht loben, sondern einfach nur die Dimension. Bildung, Forschung minus 3 Milliarden, Entwicklung minus 3 Milliarden. Also die Konkurrenz um die Haushaltsmittel zwischen den Ressorts ist überhaupt nichts Neues. Natürlich profitiert die Rüstungsindustrie davon. Die IG Metall erklärt, es gäbe in der Rüstungsindustrie etwa 100.000 Beschäftigte. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Rüstungsindustrie ist etwa 1,5%. 100.000 Beschäftigte, andere Zahlen sagen 112.000. Klar ist, der Rüstungssektor wird ausgeweitet, der wird systematisch ausgeweitet. Es gibt eine hervorragende Geschäftsperspektive. Rheinmetall, das jetzt genauso die anderen Konzerne, produziert nicht nur Rüstungsgüter, sondern auch anderes Zeug. Rheinmetall plant bis 26, dass 80% seiner Produktion auf Rüstung entfallen wird. Das heißt, wir sind in einer Aufrüstungsspirale. Wir sind in der klaren Vorstellung, die Zukunft Deutschlands und der Europäischen Union, es gibt so Diskussionen auch auf EU-Ebene, kann ich jetzt nicht machen aus Zeitgründen, geht lustig voran, geht weiter und das wird eine massive Auseinandersetzung sein. Und es ist auch klar, dass dem Staat an dem Punkt das Geld nicht fehlt, sondern dass er die Geldsummen aufbringt, die er aufbringen soll.
Der Staat bringt die Gelder für das Militär auf, die er aufbringen muss. Doch was ist denn der Staat in diesem Zusammenhang eigentlich? Eine vollständige Staatstheorie würde freilich den Rahmen sprengen, auch wenn sie an dieser Stelle nicht verkehrt wäre. Zwei Begriffe müsste man jedoch genauer betrachten, die sich scheinbar gegenüberstehen, vielleicht sogar ausschließen und doch zeitgleich für Deutschland Geltung beanspruchen. Die kapitalistische Gesellschaft und den Sozialstaat. Wolfgang Feigelhuber über diesen Zusammenhang von Kapitalismus und Sozialstaat.
Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Konkurrenz von Privateigentümern. Mit einem Privateigentum ganz unterschiedlicher Qualität. Es ist eben ein Unterschied, ob man über Kapitaleigentum verfügt oder über seine Arbeitskraft als Eigentum verfügt. Und diese Konkurrenz führt zu Problemen gelegentlich, führt zu Auseinandersetzungen, führt zu Kollisionen. Und das darf auf keinen Fall das Kapitalwachstum beeinträchtigen. Hier ist eine wichtige Rolle des Staates, diese Kollisionen zu vermeiden. Und deswegen agiert er auf beiden Seiten der Klassengesellschaft. Er agiert auf der Kapitalseite, natürlich zentral durch die Setzung von Recht. Das Recht als Basis vom Privateigentum, das Recht als Basis des sich betätigen, frei betätigen Privateigentums, natürlich auch alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, Klammer auf, Russwurm fordert 400 Milliarden Infrastruktur, Investitionen des Staates in den nächsten paar Jahren, Klammer zu, das Kapital weiß schon, warum die Infrastruktur wichtig ist, also Klammer zu, und zweitens natürlich auch auf der Seite der Lohnarbeit, nämlich die Begrenzung der Ruinierung des Arbeitsvermögens. Dies zu begrenzen. Und schaue ich einen Kollegen hier an, mit dem wir das schon durchgestritten haben. Für mich ist nach wie vor der Satz von dem Friedrich Engels oder der Begriff vom Staat als ideellen Gesamtkapitalisten wichtig. Gesamtkapitalist deshalb, weil es den Gesamtkapitalisten nicht gibt. Deshalb das Adjektiv ideell als vorgestellter Gesamtkapitalist, der ihm im Sinne des Kapitals, aber gegen die Einzelkapitale und gegen deren Widerstand bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen durchsetzt, um die völlige Ruinierung des Arbeitsvermögens zu verhindern, um die Benutzbarkeit der Lohnarbeit möglichst auf Dauer zu stellen, das Arbeitsvermögen wiederherzustellen. Er etabliert ein gesamtes System von Sozialversicherungszweigen, um genau das zu rechtfertigen. Die Frage ist also, wenn ihr fordert Soziales rauf, ist ja immer, wie reagiert jetzt der Staat auf diese Sozial- und Klassenstruktur, die existiert? Manche sagen Sozialstruktur, andere sagen Klassenstruktur. Man kann ja sagen, wie reagiert der Staat auf oben und unten? Wie reagiert er auf Armut und Reichtum? Der bundesrepublikanische Staat hat schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 darauf insofern reagiert, als er ins Grundgesetz reingeschrieben hat, Artikel 20, die BRD ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Daraus wird die Sozialstaatlichkeit abgeleitet, das sozusagen das Kernstück, wie wir es im Sozialkundeunterricht gelernt haben, das Kernstück der sozialdemokratischen Marktwirtschaft. Das war ein guter Versprecher. Der sozialen Marktwirtschaft, sie ist die gute und fürsorgliche Seite der Staatsgewalt. Und ich will euch einfach mal den Paragraph 1 des Sozialgesetzbuches 1 vorlesen. Weil der hat schon in sich. Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abzuwenden oder auszugleichen. Wenn wir jetzt ein Seminar hätten, würden sofort ein paar Fragen im Raum stehen. Da würde schon mal die Frage im Raum stehen, warum ist eigentlich die Rücksichtnahme auf die Menschen und die Versorgung der Menschen keine Aufgabe der Ökonomie, sondern eine davon getrennte Aufgabe des Staates? Ja, die erste blöde Frage, die zu stellen wäre, dann wäre zu fragen, wo kommt denn eigentlich die Ungleichheit her, die da ständig ausgeglichen werden muss, wo man Leute unterstützen muss? Was sind denn eigentlich Lebensrisiken, von denen ständig die Rede ist, die wir angeblich alle haben und wo dann nicht mehr unterschieden wird zwischen einem Kreuzbandriss und Lebensrisiken, die sich aus sozialen Verhältnissen ergeben? Und weshalb werden Armut und Not und andere Dinge eigentlich nie abgeschafft, wenn seit Bismarcks Zeiten der Sozialstaat dafür sorgt, dass alles abgemildert wird? Das wären sozusagen die blöden Fragen, die wir jetzt auf dem Seminar vielleicht in Arbeitsgruppen machen würden, um versuchen, dem auf die Spur zu kommen. Können wir jetzt nicht machen. Interessant für jetzt ist doch, dass in dieser Passage, in dieser programmatischen Passage des Sozialgesetzbuches schon wahnsinnig viel unterstellt wird an Defiziten. Unterstellt wird an Defiziten, die sich aus dem ökonomischen Verkehr der Menschen und aus der Betätigung ihres unterschiedlich gravierenden Eigentums ergibt. Es wird unterstellt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern nicht zu knapp um eine Vielzahl dauerhafter Probleme. Es gibt in jedem Bundesland ein Sozialministerium, es gibt ein Bundessozialministerium, es gibt eine Sozialverwaltung mit 100.000 von Beschäftigten, es gibt Verwaltungsapparate, es gibt Milliarden Haushaltsgelder und es gibt den politischen Dauerstreit über die Frage, ob man das alles überhaupt braucht und ob sich da nicht zu viele in der Hängematte gemütlich machen. Ihr merkt im Moment die Hetze übers Bürgergeld, wo ja genau das unterstellt wird. Also, wir sehen, die Probleme haben in aller Regel mit Geld zu tun, beziehungsweise richtiger formuliert mit der Abwesenheit von ausreichend Geld zu tun, ob das Wohngeld ist, ob das Rente ist, ob das Arbeitslosengeld ist, ob das Bürgergeld ist, Kindergeld, all die Dinge, Ausbildung. Man könnte im Grunde die ganze Palette auch der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit da ausdehnen als Betätigungsfelder für einen Sozialstaat. Interessant ist, was da alles aufgeführt wird und wo es den Sozialstaat braucht. Und da stellt man schon mal fest, das sind ja zwei ganz verschiedene Welten. Da ist eine, das ist die wunderbare Welt des Grundgesetzes. Und der erste 20 Artikel, das ist die wunderbare Welt der Selbstverwirklichung, der Würde des Menschen und jeder kann nach seiner Frau so glücklich werden. Das Privateigentum darf sich frei betätigen. Und dann gibt es eine komische zweite Welt. Die zweite Welt ist die Welt des Paragraph 1, in der festgestellt wird, was alles nicht läuft und für welche Probleme der Menschen man überhaupt alles was tun muss. Und man fragt sich, warum es gibt zwei Welten und wie hängen die beiden Welten miteinander zusammen? Und wenn man sich das mal bewusst macht, heißt es, die Basis der bürgerlichen Gesellschaft ist Eigentum, Freiheit und Selbstverwirklichung, so wie sie im Grundgesetz formuliert ist. Man muss sich natürlich an die Regeln halten. Wie der Bürger mit seinem Eigentum zurechtkommt, ist dem Staat erstmal völlig gleichgültig. Sofern er es im Rahmen der Gesetze tut, klar, ich muss Geld zahlen, wenn ich was kaufe, ich darf nicht stehlen, etc., etc. Wenn aber die gesellschaftliche Reproduktion gefährdet ist, sei es durch Konjunkturdellen, sei es durch ökonomische Krisen, durch was auch immer, und wenn die Gefahr droht, dass sozusagen das Eigentum in seiner Tauglichkeit negativ berührt wird, dann greift der Staat ein, da sieht sich der Staat zu Maßnahmen genötigt und man stellt dabei auch fest, dass der immer wieder beschworene kleine Mann, kleine Frau, weniger kleine Frau, meistens ist vom kleinen Mann die Rede, staatliche Betreuung dringend benötigt, weil ohne diese Betreuung könnten noch mehr Leute am 20. des Monats ein Kitter aus den Fenstern fressen. Genau deshalb hat sich der Staat eben zum Sozialstaat entwickelt. Natürlich immer vermittelt über Auseinandersetzungen. Schaut euch die sozialdemokratischen Programme des 19. Jahrhunderts an. Das war immer verbunden mit sozialpolitischen Forderungen. Schaut euch die gewerkschaftlichen Positionsbestimmungen an. Immer verbunden mit sozialpolitischen Forderungen. Also war immer vermittelt über Auseinandersetzungen. Und da, so wurde nach und nach eine Vielzahl von Einrichtungen geschaffen des Sozialstaats. Wobei ich einen Vorschlag mache, dass man die Frage, dass vieles erkämpft worden ist, nicht nur positiv sieht, sondern dass vieles erkämpft worden ist. Das ist das, wie der Marx sich mal ausgedrückt hat. Was sagt es über eine Ökonomie aus, der man einfachste Gesundheits- und Hygienevoraussetzungen per Zwangsgesetz mit im Grunde staatlicher Gewalt aufherrschen muss? Das ist nämlich die andere Seite davon. Und der Begriff Wohlfahrtsstaat ist natürlich der Hinweis, dass ein bestimmtes Abweichen von den Idealvorstellungen auch des Grundgesetzes vorliegt und der Staat im Grunde den gesellschaftlichen Zusammenhang da wiederherstellt. Eben, dass die Arbeitskräfte nicht zu sehr kaputt gemacht werden und all das, was ich schon erwähnt habe. Gleichzeitig ist der Sozialstaat kein Hort der Gemütlichkeit. Viele Menschen nehmen Leistungen nicht in Anspruch, weil sie sich schämen. Weil sie sich schämen, unterhalb der Ebene der gesellschaftlichen Respektabilität zu sein. Und wer will schon, das sind ältere Fälle, wer will schon in der Öffentlichkeit als Florida-Rolf oder Viagra-Kalle dastehen, wie die beiden seinerzeit von der Bild-Zeitung vorgeführt worden sind. Und auch da will ich euch zwei Zitate nicht vorenthalten. Weil die Kapitalseite hat darauf einen Blick von brutaler Interessiertheit. Da sagt der frühere, ihr kennt ihn sicher noch, Martin Ganek, dieser frühere Chef von Gesamtmetall, Aufgabe der Tarifpolitik ist es, dass jeder den Lohn erhält, den er gemessen an seiner Leistung verdient. Man muss aber auch die persönlichen Notwendigkeiten eines Menschen berücksichtigen. Was braucht er zum Leben? Das auszugleichen ist Aufgabe der Solidargemeinschaft. Oder Hans-Werner Sinn erklärt, laut Süddeutscher Zeitung, der Satz, von der Arbeit muss man leben können, sei der dümmste Spruch des Jahres. Hier würden Wunsch und Wirklichkeit verwechselt und es würden betriebs- und volkswirtschaftliche Notwendigkeiten ausgeblendet. Nun kann man sich empören über solche Zitate, aber man kann sie nüchtern und sachlich als das nehmen, was sie sind. Dass er für den Herrn Ganek ist und seine Klassenbrüder die Frage, ob Leute von dem Lohn leben können, von überhaupt keinem Interesse ist, dass hier sehr brutal Lebenshaltung und die Reproduktion des Menschen sehr brutal von der Arbeit getrennt und auseinandergerissen wird. Und hier ist völlig schon vorausgesetzt, wir sind gar nicht dafür zuständig, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ein einigermaßen gutes Leben führen. Man könnte es auch bei Marx komplizierter nachlesen, aber das Zitat von Kannegeser ist im Grunde eine gute Marx-Einführung, weil hier nochmal die Rolle der Lohnarbeit sehr gut dargestellt wird. Also zugespitzt und provokativ, die Normalität eines ganz normalen kapitalistischen Gemeinwesens liegt offenkundig nicht darin, dass das Wohlergehen der Bürger gesichert wird, wenn es ständig sogenannte Wohlfahrtseinrichtungen braucht. Das wäre die Kritik gegenüber dem gegenständig vorfindbaren Lob. Deswegen ist mein Vorschlag immer, selbstverständlich ist das, was der Sozialstaat an materiellem Gehalt bietet, also Geldleistungen und Sachleistungen für Leute, die ohne das nicht leben könnten, selbstverständlich ist das zu verteidigen gegen die Liberalen und gegen die Rechte. Höcke sagt, der Sozialstaat ist zum Zerplatzen aufgebläht. Andere sagen dasselbe, ein bisschen ein wenig freundlicher. Deswegen ist hier alles zu verteidigen, was den Leuten das Leben erreicht hat, und es ist deswegen sinnvoll und immer notwendig, sich im Sozialabbau zu widersetzen und dem entgegenzusprechen. Aber ich schlage vor, das nicht zu verwechseln mit einer Lobpreisung des Sozialstaats. Weil die Existenz des Sozialstaats zeigt im Grunde in relativer Klarheit, wieso die kapitalistische Produktionsweise für viele Menschen funktioniert. Und deswegen ist es sinnvoll, da nicht seinen Frieden zu machen. Und es ist auch sinnvoll, nicht, entschuldige, liebe Claudia, es ist so ein Gewerkschaftsspruch mit sozialer Gerechtigkeit. Es ist auch falsch, ständig mit sozialer Gerechtigkeit daherzukommen. Was soll das sein in einer Klassengesellschaft? Was soll da soziale Gerechtigkeit sein? Nein. Wir sollten als Gewerkschaften über die Interessen kommen, die Interessen definieren und aus den Interessen raus bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Und vor allem sollte uns immer klar sein, es gibt ein ganz prinzipielles Armutsrisiko. Das Armutsrisiko sind nicht vier Kinder. Das Armutsrisiko ist nicht, dass man in einem bestimmten Stadtteil wohnt. Das zentrale Armutsrisiko liegt darin, dass die Lohnarbeit als solche für Menschen immer prekär ist, auf ein ganzes Leben ausgedehnt. Das ist das zentrale Armutsrisiko. Und daraus ergibt sich ein zweites Armutsrisiko. Das liegt darin, zu wenig Geld. Ich habe das mal zu einem gesagt, dem zieht es fast die Schuhe aus. Auf so einen einfachen Spruch, weil da wird ja dann immer die ganze Latte von Sachen aufgeführt. Und da braucht man nur sagen, ja, die 7 Kinder der Frau von der Leyen sind kein Armutsrisiko. Die Kinder von Manuel Neuer sind kein Armutsrisiko. Ein Armutsrisiko ist, wenn man zu wenig Kohle hat. Ein Armutsrisiko ist, wenn die Lohnarbeit zu billig verkauft werden muss, weil man sonst überhaupt nichts kriegt. Also in der normalen Lohnarbeit liegt ein Armutsrisiko und eine der Reaktionen drauf ist der Sozialstaat. Und da ist alles Materielle massiv zu verteidigen. Sehe ich genauso wie hier auf dem Flugblatt, aber immer im Kopf, dass der Sozialstaat eigentlich auch eine massive Kritik an den ökonomischen Grundverhältnissen zum Ausdruck bringt.
Der Verdi-Referent Wolfgang Feigelhuber spielt so den Sozialstaat aus, ohne ihn aufzugeben. Er verdeutlicht, dass die Notwendigkeit eines Sozialstaates eigentlich nur ein Defizit ausgleicht, das die private Ökonomie übrig lässt. Der Sozialstaat ist also immanent wichtig, aber mehr Symptom unseres kapitalistischen Systems denn Lösung. Jetzt haben wir viel über Rüstung und Sozialstaat erfahren. Im Haushaltsplan für 2025 sind Kürzungen des Sozialstaats schon im Entwurf festgehalten. Es sollen Milliarden bei BürgergeldempfängerInnen gespart werden. Aber ist die Hochrüstung denn alternativlos? Sonst könnte man ja vom Bundeswehretat in Soziales umverteilen.
Ich würde sagen, unter den bestehenden Bedingungen, internationale Konkurrenz, Konkurrenz um den Standort, Interessen, zugespitzte Konflikte, Ansprüche der Führung an Führung in der EU durch die deutsche Politik, die ist die Hochrüstung alternativlos in dieser Logik. Die Rüstung liegt in der Logik dieser Staatenkonkurrenz. Natürlich gab es immer Momente der Rüstungsbegrenzung, Rüstungskontrollabkommen etc. Aber die hatten auch nicht immer eine sehr keusche Absicht. Aber ist jetzt auch nicht mein Thema. Die Abschaffung der Rüstung, würde ich sagen, als These für euch zur Diskussion und zur Kritik, die Abschaffung der Rüstung ist erst möglich mit der Abschaffung der Staatenkonkurrenz. Davon bin ich überzeugt. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und das werde ich natürlich nicht mehr erleben. Also ich persönlich, das ist mir auch nicht so wichtig. Das heißt, Rüstung runter, Bildung rauf, stößt an die Grenze der Notwendigkeiten, die sich aus dieser Konkurrenz objektiv für die Staaten ergeben. Das heißt nicht, Aufrüstung und Rüstung nicht zu kritisieren. Das heißt aber, die Kritik in einen Gesamtzusammenhang von Kritik zu stellen und nicht nur zu sagen, Rüstung runter, Bildung rauf oder Rüstung runter, Soziales rauf. Das heißt, den Regierenden nicht einfach eine pazifistische Moral entgegenstellen oder entgegenschleudern, sondern den Gesamtzusammenhang kritisieren und diese Kritik zu verbreitern.
Im Räderwerk der Staaten sieht sich also die Politik dazu genötigt, derartig alternativlos zu handeln. Das hängt ebenso mit den unterschiedlichen Vorhaben der Parteien zusammen. Dann könnte man sogar beides erhöhen.
Wenn man eine bestimmte Verschuldungspolitik macht, kann für eine bestimmte Zeit lang, wenn der politische Wille da ist und man hat eine entsprechende Koalition, natürlich gleichzeitig Rüstung und gleichzeitig Sozialausgaben laufen. Nur das erleben wir halt nicht und das erleben wir außerordentlich selten, nur in Ausnahmephasen, nur in Ausnahmesituationen. Entscheidend ist natürlich der politische Wille und entscheidend ist natürlich, was die Grundbasis, die ideologische Grundbasis ist für sowas, weil für die FDP ist ganz klar, alles, was an die öffentliche Hand ausgibt, bremst Investitionen. Für die Rechten und die FDP ist klar, der Sozialstaat macht die Leute faul, die faulen Säcke. Es gibt jetzt eine ganze Kampagne, ich habe es heute in der Bild-Zeitung gesehen, im Zusammenhang mit dem Bürgergeld. Die Bild-Zeitung macht das jetzt bis in Herbst hinein und sagt, das ist die zentrale Frage, wie man diese faulen Säcke, die da im Bürgergeld abhängen, wie man die da zum Arbeiten trägt. Das heißt, die Staaten nehmen sich schon raus, das zu finanzieren, was ihnen wichtig ist. Und auch dem kommt man mit einem Gerechtigkeitsstandpunkt nicht bei, sondern kommt man nur bei, indem man seine Interessen vertritt. Ich lasse jetzt das Loch von 25 Milliarden für 25 weg, das in so eine Richtung gehen wird. Es wurde ja schon gekürzt, Bürgergeld bei Jobcentern. Da stehen Kürzungen ins Haus von insgesamt 2,6 Milliarden. Die Personalratskollegen aus den Jobcentern haben sich jetzt geäußert, dass schon seit einiger Zeit bestimmte Jobs nicht mehr erledigt werden können, etc. etc. Im Moment sind 5,5 Millionen im Bürgergeld und mit dem Wahn, mit dem bestimmte Leute in der Politik jetzt da Leute verfolgen, die angeblich arbeitsunwillig sind, der Wahn ist der Hammer. Allerdings bin ich sicher, dass der Wahn bis in unsere eigenen Reihen reingeht. Da müsste ich mich sehr täuschen und deswegen kann ich Kolleginnen und Kollegen, die sich auf diesen Wahn einlassen, nur sagen, denkt nach, bevor ihr auf Leute im Bürgergeld schimpft. Je mehr es dem Staat gelingt, Leute noch in die schäbigsten, widerlichsten Arbeits- und schlecht bezahltesten Arbeitsverhältnisse einzupressen, umso mehr entsteht der Druck auch auf eure Löhne. Täuscht euch nicht drüber. Das wird euch nichts nützen, die Hetzerei, sondern hetzt nicht gegen die unteren Klassen, sondern versucht zu verhindern, durch eine gute Lohnpolitik, dass ihr das zumindest vermeidet und hetzt nicht gegenüber die angewiesen sind auf die paar Mark. Wie viel ist das im Bürgergeld? 470. Circa 500. Also das würde ich unseren Kollegen sagen, wenn sie so argumentieren würden. Und ich bin ganz sicher, dass viele so argumentieren.
Mahnende Worte von Wolfgang Feigelhuber. Die Lage ist einfach zu komplex für einfache Antworten. Doch etwas muss man über diese Debatte festhalten. Einerseits besteht von der Politik wenig Aufklärungswillen. Die Datenerfassung zu tatsächlichen Verweigerern ist schlecht. Zu viele Fälle, die man differenzieren müsste, landen in einem Topf. Andererseits hat man zum Beispiel im Jahre 2021 rund 52.000 Fälle von Leistungskürzungen aufgrund von Verweigerung registriert. Zu bemerken ist, dass ein Fall nicht mit einer Person identisch ist. Eine Person kann auch mehrere Kürzungen erhalten. Ebenfalls unberücksichtigt sind die Motive für die Kürzungen. Bei einer Zahl von über 2,6 Millionen Arbeitslosen im Jahre 2021 macht das einen schwindend geringen Teil aller Menschen ohne Arbeit aus. Die Debatte wird nicht ehrlich geführt und die Kürzungen beim Sozialen sind ungerechtfertigt. Doch welche Konsequenzen zieht Feigelhuber aus dem Aufruf Soziales rauf, Rüstung runter?
Ja, meine erste Konsequenz wäre, natürlich kritisieren wir den Sozialabbau. Ohne Idealisierung des Sozialstaats ist für viele Leute, ist die Kohle einfach überlebensnotwendig. Und es hat auch überhaupt nichts mit einem irgendwie dämlichen Reformismus zu tun, für Stabilisierungen zu sorgen. Reformismus wäre es dann, wenn wir darüber seinen grundsätzlichen Frieden mit den Grundverhältnissen machen würden. Aber das braucht man auch nicht. Man kann für den Sozialstaat kämpfen, also für die materiellen Leistungen, so würde ich mich ausdrücken, ohne den Sozialstaat aus der Kritik zu lassen. Wir müssen uns klar machen als Gewerkschaft zweitens, dass keine politische Mehrheiten für Forderungen dieser Art vorhanden sein werden, ist meine Einschätzung. Wir müssen zum Dritten relativ klar ins Bewusstsein der Gewerkschaftsmitglieder und der Funktionäre eindringen lassen, wie die reale politische Orientierung vieler Gewerkschaftsmitglieder ist. Ich sage euch nur das eine Beispiel, die letzte Landtagswahl in Bayern, und jetzt will ich das Wahlverhalten nicht überschätzen, haben 71% der bayerischen Gewerkschaftsmitglieder CSU, Freie Wähler, AfD und FDP gewählt. 12 SPD und 12 Grüne. So ist das einfach. Das ist erstmal das Bewusstsein, das wir vorfinden. Das heißt, was Werdedorf Gewerkschaftstagen beschließt, was der DGB beschließt, das sind in einer bestimmten Weise, wenn man sich die Masse der Gewerkschaftsmitglieder anschaut, Potemkinsche Dörfer. Die Positionen sind nicht verankert in der Masse der Mitglieder. Im Gegenteil, sie wählen Organisationen, die explizit diese gewerkschaftlichen Positionen ablehnen. Deswegen ist klar die Konsequenz dazu, das, was vernachlässigt wurde über viele Jahre, nämlich Bildungsarbeit, dass wir einen systematischen Ausbau der gewerkschaftspolitischen Bildungsarbeit brauchen. Aber es langweilt mich schon, weil ich das jetzt seit 100 Jahren erzähle. Und insofern ist das fast schon albern, weil es halt nicht gemacht wird. Das Wichtigste, was man machen kann, das ist, die eigenen Interessen ernst zu nehmen, jetzt jenseits von politischen Mehrheiten, die eigenen Interessen ernst zu nehmen und nicht schon in seiner Birne von vornherein runter zu relativieren, sondern die wirklich ernst nehmen. Für mich ist da ein Vorbild, in Anführungszeichen, bei den Warnstreiks letztes Jahr bei Verdi, da hat die Tagesschau einen Kollegen, in so einem Warnstreik-Beteiligten, gefragt, warum er warnstreikt. Und dann hat er mit einem verblüffenden Fünf-Worte-Satz geantwortet: weil ich mehr Geld brauche. Also er hat nicht gesagt, weil ich ein Nachfragefaktor auf zwei Beinen bin. Er hat auch nicht gesagt, weil dadurch die Kassen der Sozialversicherungen entlastet werden, sondern er hat sein Interesse da zumindest verbal ernst genommen, sagt, ich brauche einfach mehr Kohle, um hier unter den Bedingungen zu leben. Und das ernst zu nehmen und sich nicht runterrelativieren zu lassen, das ist das Einzige, was Gewerkschaften eigentlich die nächsten Jahre wirklich relevant selber beeinflussen können. Und ansonsten würde ich als Letztes immer sagen, und das ist der letzte Satz, für die, die das machen wollen, natürlich immer die Einsicht verbreitern, dass der Kapitalismus kein Gemeinschaftswerk ist, sondern aus Gegensätzen besteht und dass unser Job eigentlich wäre, diese Gegensätze theoretisch und praktisch auszutragen. Das ist der Punkt.
Das war eine Sendung von David Westphal über die Veranstaltung Soziales rauf, Rüstung runter vom 22. Juni. Referent des Abends war Wolfgang Feigelhuber. Sprecherinnen Angela Starscheid und David Westphal. Falls wir euer Interesse an diesem Anliegen wecken konnten, besucht die Webseite von Verdi München. www.muenchen.verdi.de. Ich wiederhole: www.muenchen.verdi.de. Am 12. Oktober findet die dazu passende Demonstration statt. Soziales rauf, Rüstung runter. Für Frieden, Klimaschutz und Milliardeninvestitionen in ein gutes Leben für alle. Statt Hochrüstung, Militarisierung und soziale Spaltung. Superreiche zur Kasse, stoppt den Rechtsruck. Samstag, 12. Oktober in München.